Ich habe meinen Freund Sherlock Holmes nie in einer besseren körperlichen und geistigen Verfassung gesehen als im Jahre 1895. Seine zunehmende Berühmtheit brachte ihm einen ungeheuren Zulauf an Kundschaft. Ich kann jedoch, ohne indiskret zu werden, die Persönlichkeiten aus den feinsten Kreisen, welche unser Zuhause in der Baker Street aufsuchten, nicht einmal andeutungsweise bezeichnen. Holmes lebte aber, wie alle großen Künstler, nur für seine Kunst. Abgesehen vom Fall des Herzogs von Holdernesse habe ich ihn selten eine größere Summe für seine unschätzbaren Dienste verlangen hören. Er war so wenig materiell veranlagt oder vielmehr, er war so eigensinnig, dass er häufig Mächtigen und Reichen seinen Beistand versagte, wenn ihm ihre Fälle nicht passten, während er für die Angelegenheiten irgendeines armen Klienten oft wochenlang angestrengt arbeitete, wenn sie eigentümliche Umstände und Verwicklungen zeigten, die sein Denkvermögen reizten und seinen Scharfsinn anspornten. In diesem denkwürdigen Jahr 1895 hatten eine Menge der eigentümlichsten und absonderlichsten Fälle seine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, von der berühmten Aufklärung des plötzlichen Todes des Kardinals Tosca, eine Untersuchung, die er auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes betrieben hatte, bis zur Festnahme Wilsons, des bekannten Kanarienzüchters, wodurch im Osten Londons ein wahrer Schandfleck beseitigt wurde. Auf diese beiden Fälle folgt die Tragödie von Woodman's Lee, die mysteriöse Geschichte vom Tode des Kapitäns Peter Carey, eine Niederschrift der Taten Sherlock Holmes, die gerade diese ungewöhnliche und auffallende Begebenheit nicht enthielt, würde nicht vollständig sein. Während der ersten Juliwoche war mein Freund so häufig und so lange von zu Hause weg gewesen, dass ich merkte, er müsse etwas Wichtiges vorhaben. Aus der Tatsache, dass in dieser Zeit mehrere kräftige Kerle ankamen und nach Kapitän Bessel fragten, entschloss ich, dass Holmes irgendwo in einer seiner zahlreichen Verkleidungen und unter einem falschen Namen arbeitete. Er hatte nämlich in den verschiedensten Teilen Londons mindestens 5 kleine Schlupfwinkel, wo er sich umkleiden und seine gefürchtete Persönlichkeit verheimlichen konnte. Er hatte mir nichts von seinem Vorhaben gesagt, und ich pflegte nicht, Vertrauen zu erzwingen. Das erste Anzeichen, aus dem ich auf seine Tätigkeit schließen konnte, war ganz ungewöhnlicher Art. Er war vor dem Frühstück fortgegangen, und als ich am Tisch saß, trat er ins Zimmer, den Hut auf dem Kopf und einen riesigen Speer wie einen Regenschirm unter dem Arm.